Du musst den Müll rausbringen.
Du musst besser auf deine Ernährung achten.
Du musst das Geschirr unbedingt erstauben.
Das Porzellan abstauben.
Du musst das immer machen.
Du musst unbedingt diese neue App
nicht schleifen. Du musst alles noch machen.
Querfunk. Hier musst du gar nichts.
Hallo, ihr hört Kontrafunk, die Sendung der Radiogruppe des Autonomen Zentrums im Exil Heidelberg. Wie immer, jeden ersten Sonntag im Monat von 13 bis 14 Uhr auf Bermudafunk 105,4 bzw. 89,6 MHz. Außerdem laufen wir im Austauschfunk bei Radio Querfunk Karlsruhe. Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir euch jederzeit gerne unter der E-Mail-Adresse kontra@bermudafunk.org zur Verfügung.
Wenn heute nicht Sonntag, der 4. August 2024 ist, dann hört ihr eine Wiederholungssendung. In unserer August-Sendung haben wir für euch einen Beitrag zum 8. Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats am OEC in München. Außerdem ein Interview zu Lindners neuem Haushalt mit Kürzungen beim Sozialen und einen Beitrag, einen lokalhistorischen Beitrag zu Ein schöner Sommertag ändert plötzlich Überfall der SA auf das Herbeck-Bad in Mannheim. Und los geht's bei uns mit der Band Deutsche Leichen und dem Lied Menschen ist gleich Scheiße. Die Band hat übrigens noch einen Bezug zu dem letzten Beitrag, den wir heute spielen wollen. Und zwar haben sie einen Soli-Sampler initiiert, dessen Geld in ostdeutsche Projekte fließen soll. Dazu am Schluss der Sendung mehr. Und los geht es mit den Deutschen Leichen.
Einmal im Jahr füllt sich der Straßenabschnitt vor der Hanauer Straße 77 in München-Moosach mit Hunderten von Menschen und politischer Prominenz, um der Opfer des OEZ-Attentats vom 22. Juli 2016, bei dem 9 Menschen ermordet wurden, zu gedenken. So auch in diesem Jahr. Die Gestaltung der Veranstaltung lag in den Händen der Familien von Angehörigen und Überlebenden. In diesem Beitrag hören wir Auszüge der Reden von OB Dieter Reiter, danach sprechen Sibel Leila, die Mutter des ermordeten Can Leila, und Aberia Segashi, die Schwester der ermordeten Amela Segashi. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sprachen vor Hunderten von Menschen auch Überlebende und Angehörige der Terrorakte von Solingen, Duisburg, Hanau und Halle. Eine gegenseitige Unterstützung, aber auch die Gewissheit, dass das OEZ-Attentat am 22.07.2016 kein singuläres Ereignis war. Ein Beitrag von Radio Lora aus München.
Liebe Angehörige die Hinterbliebenen, die Überlebenden und Verletzten des rassistischen Attentats beim OEZ und heute auch anderer rassistischer und rechter Anschläge aus dem gesamten Bundesgebiet. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, aus dem Münchner Stadtrat und dem Bezirksausschuss, meine sehr verehrten Damen und Herren. 8 Jahre sind vergangen, 8 Jahre, in denen wir alle nicht vergessen haben, was am 22. Juli 2016 passiert ist. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an diesen Moment, als mich diese schreckliche Nachricht der tödlichen Schüsse am OEZ erreichte. Dieses abscheuliche Attentat war ein Einschnitt für ganz München, aber natürlich vor allem für Sie, liebe Angehörige. Für mich ist es, das will ich ganz offen sagen, jedes Jahr ein schwerer Gang hierher. Wie muss das erst für Sie alle sein? Heute am 8. Jahrestag des rassistischen Attentats am Olympia-Einkaufszentrum stehen wir hier zusammen, um mit Ihnen, Ihrer Kinder, Ihrer Ehefrau und Mutter, Ihrer Geschwister und Ihrer Enkelkinder zu gedenken. Vor 8 Jahren haben sich Ihre Leben dramatisch geändert. Nichts, gar nichts ist mehr so, wie es vorher war. Niemand, wirklich niemand kann auch nur im Entferntesten Ihren Schmerz und Ihre Trauer ermessen, meine lieben Angehörigen. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute dennoch diesen schweren Gang hierher auf sich genommen haben. Nichts auf dieser Welt kann dieses unfassbare Verbrechen ungeschehen machen. Nichts kann Ihnen die Menschen wiederbringen, die Ihnen genommen wurden. Wir können nur versuchen, bei Ihnen zu sein, mit Ihnen zu trauern. Um Sie, liebe Angehörigen, in Ihrem Erinnern und Gedenken an Ihre Liebsten zu unterstützen. Und dazu wollen wir nicht nur heute gemeinsam mit Ihnen gedenken und trauern, sondern dieser Trauer und dem Erinnern auch dauerhaft einen entsprechenden Raum geben. Sie wissen, seit fast 2 Jahren steht Ihnen und Ihren Unterstützerinnen und Unterstützern der Initiative in München Erinnern ein Raum im Rathaus zur Verfügung. Nach nunmehr gut 2 Jahren soll dieser Erinnerungs- und Gedenkraum nun vor allem, eigentlich ausschließlich, auf Ihren Wunsch hin nach Mosach umziehen. Nach intensiver Suche haben wir einen geeigneten Gedenkraum gefunden. Und der Münchner Stadtrat hat letzten Mittwoch beschlossen, dies auch zu ermöglichen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ein großer Wunsch, das Gedenken eng mit dem Stadtteil Mosach zu verknüpfen und von hier ausgehend gemeinsam an Ihre Liebsten zu erinnern und an diesem geschützten Rückzugsort hoffentlich etwas groß zu finden. Die Gräber der in München beerdigten Opfer haben wir mittlerweile zu Gedenkgräbern gewidmet. Diese Gräber sind nicht nur Orte der letzten Ruhe, sondern auch Mahnmale gegen das Vergessen. Sie sind Symbole unserer gemeinsamen Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Erinnerung an Ihre Angehörigen lebendig bleibt und gleichzeitig alles dafür zu tun, dass sich solche Taten nicht wiederholen. Es ist leider traurige Wahrheit, dass in keiner anderen deutschen Stadt nach 1945 so viele Todesopfer des rechten Terrors zu beklagen sind. In keiner anderen deutschen Stadt. Der Anschlag, an dessen Opfer wir heute erinnern, ist Teil eines Kontinuums von rechtsterroristischen Anschlägen in München. Vom Oktoberfest-Attentat 1980 über den rechtsterroristischen Brandanschlag auf den Club Liverpool 1984 und die Morde des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds in den Jahren 2001 und 2005 bis zu diesem Attentat hier am OEZ. Die Kontinuitäten rechten Terrors in München aufzuzeigen und der Opfer zu gedenken, ist aber nicht primär Aufgabe der Angehörigen. Es erfordert vor allem auch das Engagement und die Unterstützung der Zivilgesellschaft, der Stadt, des Landes und des Bundes. Und das nicht nur am Jahrestag, sondern das ganze Jahr, jeden Tag. Erinnert euch an die Menschen, deren Leben hier jäh und gewaltvoll ausgelöscht wurde. Wir wollen und müssen ihre Namen, ihre Gesichter und die Erinnerung an sie im kollektiven Gedächtnis unserer Stadt verankert. Erlauben Sie mir daher nochmal den Namen zu verlesen. Amela, Jan, Diamant, Giuliano, Isserin, Roberto, Sabine, Seljuk und Sefta. Ihr alle fehlt uns. Die Erinnerung an euch bleibt, muss bleiben. Dafür müssen wir alle gemeinsam kämpfen.
Den ersten Redebeitrag der Angehörigen der Opfer des OEZ an Schlagsherrn und an Tante Sibel Leyla. An ihrer Seite steht Hassan Leyla, Jans Vater. Als Eltern von Jan richten sie die folgenden Worte an sie.
Heute vor 8 Jahren wurde mein Sohn Jan und 8 weitere Menschen von einem Rechtsterroristen auf grausame Art ermordet. Es war kein zufälliger Amoklauf, sondern ein geplanter Anschlag gegen den Menschen mit Migrationshintergrund. Die Stellung der Ereignisse durch die Polizei war von Anfang an fragwürdig. Zunächst war von 3 flüchtigen Tätern die Rede. Erst später wurde behauptet, es handelt sich um einen Einzeltäter. Wie konnten sie so schnell ausschließen, dass es sich um einen Terrorakt handelte? Welche Beweise fürchten sie zu diesem Schluss? Es scheint, als hätte man die Wahrheit vertuschen wollen. Der Täter wählte das OEZ gezielt aus, weil es ein Treffpunkt für junge Menschen mit Migrationshintergrund war. Er lockte mit einem gefälschten Facebook-Profil gezielt und ausländische Jugendliche an. Als niemand kam, tötete er wahllos Menschen mit Migrationshintergrund, darunter meinen Sohn Jan. Der Mörder war in rechtsextremen Internetforen aktiv und äußerte offen seine rassistischen Ansichten. Er prahlte damit, am gleichen Tag wie Hitler geboren zu sein und dass er Türken auslöschen möchte. Das schreibt er in einer Nachricht an Philipp Körber, der ihm die Waffe besorgte, die Wahl des Anschlagsdatums, der 5. Jahrestag des rechtsextremen Terroranschlags von Anders Breivik in Norwegen, unterstrich seine rechtsextreme Motivation. Es hätte umfassende Ermittlungen geben müssen, um diese Zusammenhänge und weitere Straftaten aufzudecken und zu verhindern. Aber das ist nicht geschehen, wie auch bei dem Oktoberfest, NSU-Anschlägen und anderen rechtsextremen Terroranschlägen wurde die Ereignisse nicht vollständig aufgeklärt. Die Ermittlungsbehörden ignorierten diesen rechtsextremen Hintergrund und lange Zeit und behandelten die Tat als unpolitischen Amoklauf. Wichtige Hinweise auf rechtsextreme Motiven wurden vernachlässigt und fahrlässig behandelt. Erst nach öffentlichem Druck der Familien und nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle im Oktober 2019 wurde der Anschlag am OEZ nach über 3 Jahren als rechtsextremer Terroranschlag anerkannt. Ich habe noch viele offene Fragen um Tatgang. Die Schüsse begannen in der Toilette des McDonalds, die hinter mir ist. 10, 15 Minuten später kam der Täter heraus und begann, auf unsere Kinder zu schießen. Zwei Polizeiwachen sind nur 2 Kilometer entfernt und es hätte 2 Minuten gedauert, bis die Polizei am Tatort hätte eintreffen können. Waren die Mitarbeiter des McDonalds, die das Geschehen live miterlebten, als Zeugen befragt worden? Wo sind diese Zeugen? Für all die unbeantworteten Fragen fordern wir einen Untersuchungsausschuss und werden nicht tatenlos warten, bis dieser Vorfall vollständig aufgeklärt ist. Herr Herrmann, Sie als Innenminister dieses Staates haben Sie die Pflicht, für unsere Sicherheit zu sorgen. Finden Sie, Sie haben Ihre Pflicht richtig erfüllt?
Nein.
Und abschließend möchte ich mich bei Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter für seine positiven Schritte danken wir dafür, dass er diese Veranstaltung gemeinsam mit uns organisiert hat und unsere Wünsche berücksichtigt hat. Ich möchte auch dem zweiten Bürgermeister Dominik Krause für sein Einfühlungsvermögen und dafür danken, dass er Fotos von unseren Kindern und unsere Mütter an der Wand seines Büros eingebracht hat. Vielen Dank.
Wir bitten nun auf die Bühne Arveria und Arnos Segashi, die älteren Geschwister der ermordeten Amela Segashi.
Hey, mein Engel, letztes Jahr stand ich das erste Mal vor den Menschen, um jedem von dir zu erzählen, um jedem einen kleinen Einblick in unsere kleine Familie zu geben, wie das Leben mit dir war und wie es heute ist. Ich habe, so gut es geht, versucht, von dir zu erzählen. Aber dieses Mal bin ich durcheinander, Armin, weil ich so viel im Kopf habe und ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wenn es um dich geht, will ich, dass es perfekt ist, so wie du es warst. Und ich möchte, dass jeder dich Jahr für Jahr ein klein wenig besser kennenlernt und weißt, was du uns bedeutest. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, Armin. Als ich erfahren habe, dass du nicht mehr bei uns bist. Nuri hat dich über Stunden gesucht. Er hat jedes Krankenhaus abgeklappert. Mit deinem Pass in der Hand. Ich habe überall rumtelefoniert. Ich habe Anrufe bekommen, dass man dich noch gesehen hat. Aber keine einzige Spur von dir. Ich war mit der Arbeit in Prag. Jeder wurde von seiner Familie angerufen, dass alle in Sicherheit sind. Nur ich nicht. Ich habe noch Stunden in meinem Hotelzimmer gesessen und auf Antworten gewartet, bis Papa mir geschrieben hat. Versucht zu schlafen. Wir haben gerade erfahren, dass sie nicht unter den 9 Toten ist. Nach circa 2 Stunden Schlaf bin ich wach geworden. Und das Erste, was ich lese, ist mein Beileid. Ich wollte es immer noch nicht wahrhaben. Ich habe Papa angerufen. Er drückte mich weg. Ich habe Nori angerufen. Er drückte mich weg. Dann schrieb er mir, wir suchen sie noch, um mir meine Angst für den Moment zu nehmen. Irgendwas war komisch. Ich habe mich nachgelassen und ihn wieder versucht zu erreichen, bis er ranging. Und seine Worte waren, ab heute müssen wir für Papa und Mama stark sein. Wir haben nur noch uns zwei. Ab diesem Tag an ist für mich meine Welt zusammengebrochen. Wer hätte gedacht, dass es mein Lohn ist und meine Aufgabe sein wird, Papa und Mama aufzufangen? Wer hätte gedacht, dass Mama mal in meinen Armen weinen wird? Das war immer ihre Aufgabe. Wer hätte gedacht, dass man dich, meine Lieblingsmenschen, mir wegnimmt. Wieso du? Wieso so früh, Armin? Nori heiratet diesen Sommer. Und es schmerzt, dass du nicht hier bist, um an unserer Seite zu sein, mit uns gemeinsam zu tanzen, gemeinsam zu freuen und Spaß zu haben. Die Sehnsucht nach dir ist wie ein ständiger Begleiter, der mich in den stillen Momenten umhüllt. Doch in all dem Schmerz und der Trauer bleibt die Gewissheit, dass deine Liebe und dein Geist immer bei mir sind.
If Vengeance in Progress is ours once more, now that we have the new Tyran bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war, but perfect sense. Salem's gonna be flashing a light. Godless millions whisk away. At last we have more room to play. Our systems go and kill the poor at night. Gotta kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor at night. You miss it in white. Jane Fonda on the screen today. Give it to liberals, it's okay. So let's get vested and so in the night. Oh, well, kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor.
Lindners neuer Haushalt mit Kürzungen bei Sozialem. Ein Gespräch von Antra Schneunert von Radio Lora München mit Stefanie Weber, der Geschäftsführerin beim Internationalen Bund.
Ja, der Internationale Bund ist ein großer Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. Wir haben vielfältige Angebote, wir unterstützen und fördern Menschen in vielfältigen Angeboten und Diensten und Einrichtungen in verschiedensten Bereichen. Dazu gehört zum Beispiel politische Bildung, Bildungsangebote insgesamt, Kitas. Wir haben den Bereich der Wohnungslosenhilfe, aber auch Themen wie Freiwilligendienste oder Jugendmigrationsdienste. Also ja, viele unterschiedliche Projekte und Angebote und Dienste.
Wir sind dieser Tage ja dabei zu beobachten, wie in Berlin im Bundestag die ersten Beratungen stattfinden über den Haushalt des Jahres 2025. Auf der einen Seite haben wir immer wieder gehört vom Kampf des Finanzministers um die Schuldenbremse und folglich auch um massive Einsparungen. Insbesondere treffen diese Einsparungen den Sozialbereich und die Entwicklungszusammenarbeit. Nun habe ich immer gedacht, die Bundesregierung hätte auch selbst erklärt, wer wolle, dass die Flüchtlingszahlen nicht noch weiter steigen, müsse sich vor allem in den entsprechenden Ländern engagieren, damit die Flüchtlinge gar nicht erst Grund hätten, auf ihre lange Reise zu gehen. Ist doch ein Widerspruch.
Ja, das sehen wir tatsächlich ganz genauso, weil Entwicklungszusammenarbeit auch aus unserer Sicht einfach hilft, die Lebensbedingungen von den Menschen vor Ort zu verbessern und quasi die Bedingungen so zu gestalten, dass sie ihre Heimat nicht verlassen müssen. Und für uns ist das Thema Bildung und Armutsbekämpfung in der Entwicklungszusammenarbeit eben auch ein Thema der Nachhaltigkeit, weil alle Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch in anderen Ländern, wie das Thema Klimawandel, schrumpfende Weltwirtschaft, all diese Themen, die kommen ja auch bei uns an und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Von daher sehen wir diesen Widerspruch auch absolut und können es gar nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit eine solche Kürzung kommen soll.
Wie drastisch ist die Kürzung denn letztlich ausgefallen?
Ja, ich glaube, es geht um rund 1 Milliarde Euro weniger. Und tatsächlich auch betrifft das, wenn man den Internationalen Bund betrachtet, auch Projekte, die bereits geplant und gestaltet waren, wo man wirklich ganz konkret in die Zusammenarbeit gehen wollte, die so in der Form jetzt dann nicht realisiert werden können.
Das heißt, da ist fast die Hälfte gestrichen worden.
Genau, für uns ist da fast die Hälfte gestrichen worden, ja.
Können Sie es konkret machen, Projekte beschreiben, die Sie sehr gerne gemacht hätten, die jetzt aber hinten runterfallen?
Ich kann in dem Fall das nicht konkret beschreiben, ich würde es mal positiv beschreiben. Also wir haben tatsächlich gerade in der Planung, das ist eins der wenigen Projekte, die sich realisieren lassen, ein Arbeits- und Ausbildungsprojekt zum Beispiel in Ruanda, was wir jetzt an den Start bringen wollen. Und es gibt viele vergleichbare Projekte, die so eben nicht durchgeführt werden können.
Und das gilt ebenso, wie Sie davon betroffen sind, gilt das auch für andere Träger der Entwicklungshilfe?
Natürlich. Genau, schon. Das gilt natürlich auch für andere Träger.
Ja.
Ja, wir haben uns ja insbesondere auch geäußert zu den Kürzungen im Allgemeinen im Bereich des sozialen Sektors. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir ja eigentlich auch schon im letzten Jahr in einer intensiven Auseinandersetzung waren, um den Haushalt im sozialen Bereich. Und aus unserer Sicht ist tatsächlich jetzt der richtige Zeitpunkt, genau in soziale Infrastruktur zu investieren. Einfach weil wir aktuell, also das Thema Zukunftschancen der jungen Generationen ist ja immer wieder irgendwie ein Thema, wird ja auch rund um die Diskussion um die Schuldenbremse immer wieder bemüht, dass man sagt, man möchte der jungen Generation keine massive Belastung, keine Schulden hinterlassen. Und wir sehen eben jetzt gerade, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, in eine gute soziale Infrastruktur, und dazu würde ich ja das ganze Thema Bildung, Klimaschutz, Innovation bezeichnen, dass das eben langfristig wirklich gut investiertes Geld ist und dass die Belastungen, die auf junge Menschen zukommen würden, wenn wir genau diese Investitionen eben jetzt nicht tätigen, sehr viel größer wären. Und es im Endeffekt ja sich nachteilig auswirken würde, letztlich auch auf die demokratische Grundordnung unserer Gesellschaft.
Besonders erschütternd finde ich es ja, wenn tatsächlich erwiesen wirksame Projekte zur Gewaltprävention, wenn Projekte Fabel von jungen Menschen für extremistische Parteien zu thematisieren und insbesondere Arbeit gegen Jungbannführer, Bürstenköpfe zu machen an den Schulen, die sich dort immer mehr ausbreiten. Wenn gerade da gespart wird, dann würde ich ja gern den Finanzminister fragen, ob er tatsächlich hinter der Forderung steht, lieber Nazi, aber Hauptsache schuldenfrei.
Ja, ich sag mal so, das Projekt Respektcoaches, was wir quasi als Fachstelle in Zusammenarbeit mit dem Familienministerium betreiben, ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt zum Thema Extremismus, Prävention, ist einfach super wichtig, das zu erhalten. Und für uns war das tatsächlich nicht nachvollziehbar, dass genau dieses Projekt eben im letzten Jahr kurz vorm Ausstehen sollte, es ist uns gelungen, die Mittel für 2024, wenn auch mit Einschränkungen, zu sichern, das Programm weiter fortzuführen. Momentan haben wir noch keine abschließende Bestätigung, dass das Programm fortgeführt werden kann. Und was Sie eben sagten, wir haben eben tatsächlich Programme momentan, die eine gute Infrastruktur haben, die eine gute Akzeptanz irgendwie auch an den Schulen haben, in der Praxis. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet, die Strukturen sind erprobt, es wurde also wissenschaftlich bewiesen, dass es eine Wirksamkeit gibt. Und ich finde es einfach wichtig auch, wir hatten eben das Stichwort Nachhaltigkeit schon mal, dass man wirklich solche Projekte, wo Strukturen aufgebaut wurden, nachhaltig weiterführt und quasi nicht in der Förderung jedes Jahr ein neues Projekt oder eine neue Struktur aufbaut, sondern wirklich das, was stabil über die Jahre geschaffen wurde, dass man das wirklich auch gut weiterführt. Und man sieht ja wirklich aktuell auch, dass das wichtiger denn je ist, für die demokratische Grundordnung einzustehen und irgendwie auch Bildung, politische Bildung weiter auszubauen.
Mhm. Nun, spätestens, wenn man dann weiter sich das Ganze im Detail ansieht, dann stößt man auch noch auf Kürzungen bei. Ich mache mal jetzt nur noch wenige Beispiele. Freiwilligendiensten, Menschen mit Behinderung, die haben besonders wenig Lobby. Da schlägt man auch noch zu. Und Integrationskurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge werden halbiert. Warum gibt es eigentlich keinen Aufschrei der Empörung? Weil ich finde das bodenlos.
Also wir nehmen tatsächlich einen Aufschrei der Empörung tatsächlich wahr im Bereich der sozialen Verbände. Es gab vor kurzem irgendwie auch eine Stellungnahme der BAGFW. Also wir als Träger sind irgendwie sehr, sehr aktiv und positionieren uns in verschiedensten Netzwerken und sagen sehr deutlich, dass aus unserer Sicht das wirklich fahrlässig ist für unsere Gesellschaft, aktuell eben genau im Bereich der sozialen Infrastruktur einzusparen. Und ich glaube, es ist deutlich bei allen sozialen Dienstleistern, dass wir einfach sehen, dass momentan Angebote im Bereich der Bildung und in der sozialen Arbeit gefährdet sind, weil diese Einsparungen eben bedeuten, dass wir wirklich konkret Personal abbauen müssen in bestimmten Maßnahmen, dass Maßnahmen überhaupt nicht mehr und Angebote und Dienste nicht mehr in der Ausprägung zur Verfügung stehen, wie das gebraucht werden würde. Und Sie haben ja einige Beispiele genannt. Das ist so bei den Freiwilligendiensten im Bereich der Sprachkurse gibt es eine immens hohe Nachfrage und letztlich ist ja die Sprachförderung eigentlich der entscheidende Beitrag, der im Endeffekt zur Integration wichtig ist und auch zur Integration in den Arbeitsmarkt langfristig. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle Träger im Bereich der sozialen Infrastruktur aktuell nicht nachvollziehbar, warum es gerade hier Einsparungen geben soll. Im Gegenteil, wir sprechen uns eigentlich für wirklich Investitionen aus in diesem Bereich, um unsere Gesellschaft da auch langfristig stabil und zukunftsfähig aufzustellen.
Panzer müssen ja irgendwie finanziert werden.
Wir sehen tatsächlich die Investitionen in den sozialen Sektor wirklich als eine ganz, ganz wichtige Grundlage für unser Zusammenleben.
Es gibt ja auch kluge Köpfe, die nachgerechnet haben, dass Präventionsarbeit insbesondere im sozialen Bereich eine Arbeit ist, die nicht in erster Linie Geld kostet, sondern à la longue Geld spart.
Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir auch von unserer Seite so bestätigen und vertreten können, dass man im Grunde das also in mehreren Studien schon erwiesen hat, also dass jeder Euro, den man jetzt investiert, zum Beispiel in Bildung, dass der halt langfristig doppelt und dreifach an den Staat auch zurückfließt, also über höhere Steuereinnahmen im Endeffekt. Und von daher denken wir, dass das langfristig wirklich ein guter und lohnender Invest ist.
Das war der Beitrag zu Lindners neuem Haushalt. Davor habt ihr gehört Kill the Poor von den Dead Kennedys. Und ihr hört im Moment weiterhin Kontrafunk, die Sendung der Radiogruppe des Autonomen Zentrums im Exil, auf dem Bermudafunk Freies Radio Rhein-Neckar mit den Frequenzen 89,6 für Mannheim und 105,4 für Heidelberg. Außerdem im Livestream unter www.bermudafunk.org. Als nächstes haben wir für euch Funeral Song von Sleater-Kinney.
Am 27. Juni 1935, also ein schöner Junitag, da ist das passiert. Also es ist ein Bild des Herbergbads am Rhein und da steht auch an der Seite der Schriftzug Familienbad. Es war eins der größten und schönsten Bäder am Rhein gelegen, eine Holzkonstruktion für Menschen bis 2000 Badegäste. Es war privat geführt, es war also kein öffentliches Bad. Jüdische Menschen waren schon 1934, war ihnen verboten, in städtischen Bädern zu baden. Aber die privat geführten Bäder, die konnten ja selber entscheiden bis zum Eintritt der Nürnberger Gesetze. Also der Zeitzeuge hat auch berichtet, dass an dem Tag, wo der Überfall war, etwa 40% der Besucher jüdische Menschen gewesen sind. Und Sie sehen den Eingangsbereich, wo man über einen Steg vom Ufer auf das Bad draufkommt. Das ist praktisch eine Holzkonstruktion, die liegt auf dem Wasser. Und in der Mitte ist man direkt im Rheinwasser und außenrum sind die Umkleidekabinen und die Sonnenterrassen und das Restaurant. Und über diese Stege kommt man eben direkt rein, so ein bisschen wie ein Kreuzfahrtschiff. Und man sieht eben zwei Eingänge. Der hintere Eingang, da ist ein Steg, da stehen mehrere Männer in Zivilkleidung, die haben die Arme verschränkt und gucken auf den anderen Steg, wo vor allem junge Menschen, also Jugendliche, die meisten sind noch in Badekleidung. Ein Mädchen trägt hier Kleider über dem Arm, die anderen sind teilweise barfuß, noch mit Badekappen, wie sie eilig über den Steg laufen. Vorne dran ist noch ein Schild, wo steht Badepreise. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Gruppe, die es etwas eiliger hat, wieder rauszukommen, weil vielleicht der Bus wartet. So im ersten Moment wirkt es als relativ harmlos, das Bild. Aber wenn man dann die Zeitzeugenberichte liest, dann hat sich das ganz anders abgespielt. Um es dann einzuordnen, das ist praktisch die Szene, da war das Schlimmste schon vorbei. Also das heißt, das ist in dem Moment, wo ein Teil der Badegäste dann nach dem Überfall das Bad verlässt. Also es war so, dass die Zeitzeugen berichten, dass ganz normal, ein ganz normaler Badetag, man hat seinen Spaß gehabt und plötzlich hätte man Schreie gehört und Rufe. Und da wäre eine Gruppe von mindestens 20 Männern gewesen, wie sich später herausgestellt hat, waren das SA-Männer in Zivil. Sollte den Eindruck erweckt werden, dass da die normale Zivilbevölkerung kommt und aufräumt, was eben nicht der Fall war, sondern es waren SA-Leute und die riefen dann vor dem Bad, also die waren noch nicht drin, haben sie so im Chor skandiert, kein Judenschwein im Deutschen Rhein. Das haben sie da so skandiert und die Familie Herweg hat versucht, die Situation zu beruhigen, die wegzudrängen, den Eintritt zu verwehren. Es gibt ja diese zwei Stege, insofern haben sie da einfach versucht, aber es wurden dann zu viele, es kamen wohl noch ein paar. Die haben sich dann reingedrängt und der Karl Herweg, der Besitzer des Bades, hat die Sturmglocke geläutet, um seine Badegäste zu warnen. Und dann sind die da reingestürmt und haben wahllos angefangen, die Dinge zu zertrümmern, Menschen zu schlagen. Die haben heißes Wasser aus der Kaffeemaschine auf Badegäste gegossen. Sie haben Tischbeine herausgerissen, um Menschen damit zu prügeln. Haben sie mit Stiefeln getreten, haben männlichen Badegästen die Hosen runtergerissen, um zu gucken, ob sie beschnitten sind. Und haben Menschen in die Bassins gestoßen, aber auch in den freien Rhein, was ja nicht ganz ungefährlich war. Der war ja auch damals stark befahren. Also das heißt, es war ein großer Gewaltakt und es entstand Panik, vor allem unter den Kindern und Jugendlichen. Die wollten alle schnell ihre Klamotten haben und fliehen. So entstand ein riesiger Tumult, sodass man natürlich auch noch aufpassen musste, dass man nicht selber im Tumult verletzt wurde. Und wir wissen definitiv, dass einige freiwillig in den Rhein gesprungen sind, um sich zu retten. Wenn überhaupt bekleidet, dann höchstens in Badehose. Einer war sogar nackt, weil er nichts mehr anhatte und ist dann 2 Kilometer runter, flussabwärts geschwommen, dort an Land gegangen und musste dann mit dem Taxi nach Hause fahren. Und danach hieß es dann eben, dass nun allen jüdischen Menschen grundsätzlich das Baden verboten wird, weil damit es eben keine Unruhen mehr gibt. Ne? So, man hat ja den Eindruck erwecken wollen, die Bevölkerung hätte das gemacht. Die Bevölkerung wolle nicht, dass jüdische Menschen in Bädern sind, in öffentlichen, und deswegen wurde es grundsätzlich verboten vor Einführung der Nürnberger Gesetze. Was ja gar nicht gestimmt hat, denn in den zwei großen Bädern, im Arnoldbad und im Herwegbad, waren beide Gruppen gemischt, vor allem auch, weil man ja gar nicht wusste, wer ist Jude und wer nicht, oder Jüdin. Und es wird auch von allen, die das erlebt haben an dem Tag, es waren eben viele Kinder und Jugendliche und viele von ihnen konnten emigrieren und die haben dann eben im Nachhinein darüber berichtet. Und alle haben auch gesagt, sie werden das nie vergessen. Also das war so ein einschneidendes Erlebnis von jetzt auf nachher, von dem heiteren Badevergnügen hin zum Einbruch der brutalen Gewalt, des Überfalls und der daraus folgenden Ausgrenzung. Das blieb jedem in Gedächtnis. Das ist nur später so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil dann mit den Ereignissen der Novemberpogrome, der Verfolgung, der Deportation und Ermordung war das jetzt halt so eine Episode, die man in der späteren Erzählung nicht mehr so wichtig genommen hat, obwohl das aus heutiger Sicht gesehen ein katastrophales Ereignis war.
Street fighters. Die Band Deutsche Leichen ist Teil eines Samplers und dieser Sampler heißt Zoff. Soli-Sampler für feministische und antifaschistische Strukturen in Ostdeutschland. Ich habe hier eine Person, nämlich Bibi am Telefon, die dafür gesorgt hat, dass es diesen Sampler gibt. Du bist Teil der Band Deutsche Leichen und ich habe jetzt einfach mal behauptet, du bist schuld, dass es diesen Sampler gibt. Erzähl doch mal ein bisschen.
Wir haben uns Anfang des Jahres überlegt, was wir so machen können wegen des Rechtsrucks und haben dann mit Friends aus den ostdeutschen Bundesländern, wo es ja gerade richtig brennt, geschnackt und haben halt festgestellt, dass so viel geht eigentlich auch, was ja auch sehr hoffnungsbringend ist gegen den Rechtsruck. Und haben aber natürlich auch festgestellt, dass es an allen Ecken und Enden fehlt und dass die Leute, die das hier reißen, natürlich auch schon total ausgebrannt sind. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir eigentlich als Band oder als Punk-Szene auch was beitragen und zumindest vielleicht ein bisschen monetär helfen und ein bisschen Kohle versuchen aufzutreiben, um diese Strukturen, die so geile und wichtige Arbeit machen, in den ostdeutschen Bundesländern so ein bisschen zu supporten. Genau, und dann hatten wir mit anderen Friends von Böse und Gemein, das ist ein feministisches Kollektiv in Dresden, gemeinsam die Idee, so einen Soli-Sampler zu machen und haben überlegt, dass wir den zusammenstellen und überlegen, was gibt's eigentlich für Bands, die geile Texte, geile Musik, eine geile Haltung haben und haben die auf diesen Sampler gepackt und dieser Sampler ist jetzt seit 1. Juli online. Und wir sind da sehr stolz drauf, weil es eine sehr, sehr gute Mischung geworden ist, finden wir, finden auch andere. Genau, und den kann man käuflich erwerben über Bandcamp.
Also ihr habt auch Leute, Musikprojekte zusammengesammelt, die auch so schon jetzt nicht die Liebsten in der Gesellschaft waren, also die auch schräg angeguckt werden und die eigentlich auch sich auch immer schon wieder zur Wehr setzen müssen. Also wenn ich so auf Punk gucke, dann ist das ja durchaus etwas, das ist jetzt nicht Mainstream. War es schwer, Leute zu motivieren, da Leute noch ranzuholen und zu sagen, hey, komm, wir müssen was machen?
Nee, ehrlich gesagt ist es so, die Bands, die wir gefragt haben, und das waren sowohl Bands, die wir schon gut kannten, als auch Bands, die wir noch nicht kannten, die wir dann so recherchiert haben, eigentlich so im Sinne von, was gibt's eigentlich gerade Neues, die waren alle sofort dabei und hatten halt auch mega Bock und sehen natürlich die Notwendigkeit. Und so wie du sagst, Punk ist jetzt vielleicht nicht so der mainstreamigste und so der bekömmlichste Teil der Musik. Das heißt, wenn man Punk macht, glaube ich, ist man schon auf einer bestimmten Perspektive und sieht halt die Notwendigkeit, dass das unterstützt werden muss. Und es ist ja auch ein solidarisches Netzwerk, das man da eigentlich hat im Punk. Deswegen waren alle total hyped und hatten Bock.
Was hat sich denn geändert in den AfD 2015 oder so, als es dann so losging? Spürt ihr das, dass gesellschaftlich tatsächlich anders mit euch umgegangen wird, dass ihr mehr zu kämpfen habt? Oder wie fühlt sich das für euch an?
Also ich denke, dass generell gegen marginalisierte Gruppen oder Gruppen, die eher so am Rand sind oder Gruppen, die halt ein bisschen widerständig sind, wie zum Beispiel Punk, dass da von rechter Seite mehr möglich ist. Also sind mehr Sachen sagbarer geworden. Leute greifen vielleicht auch aus Angst nicht mehr ein, wenn irgendwie zum Beispiel was Rassistisches oder Queerfeindliches gesagt wird, weil einfach Repressionen erwartet werden oder befürchtet werden. Das heißt, es wird immer schwieriger, auch widerständig zu bleiben. Deswegen würde ich schon sagen, dass durch diesen Rechtsruck sich ganz deutlich was verändert hat für Flinter, für Queers, für von Rassismus betroffene Menschen.
Ne? Also merkt ihr das auch quasi schon so in euren Safe Spaces, die ihr, also ich behaupte es jetzt, dass so ein Konzert einfach ein Raum ist, wo man sich sicher fühlen kann. Gibt es da auch Veränderungen?
Ich würde sagen, ja. Also ich finde das schon spürbar, dass vielleicht vor einigen Jahren hatte man immer die Befürchtung, natürlich können da auf einmal Nazis auftauchen auf so einem Konzert oder natürlich kann irgendwie mobilisiert werden von rechts gegen ein Punkkonzert. Und jetzt gibt es einfach so Einzelfälle, wo das auch tatsächlich immer stärker passiert. Also aus einer Bandperspektive kann ich jetzt nur für Deutsche Leichen sprechen, aber dass wenn wir auf Konzerte fahren, ist es immer häufiger, dass wir auch sowas besprechen wie, habt ihr eigentlich einen Plan für Sicherheit? Habt ihr eigentlich Leute, die vor Ort sind, die möglichst irgendwie checken vor dem Konzert, ob es eine Mobilisierung gibt? Habt ihr Leute auf den Konzerten, die Nazis jetzt erkennen würden, die aus der Gegend sind? Ne? Weil wenn man so als Band unterwegs ist und in irgendwelchen Orten, wo man natürlich die Strukturen vor Ort nur so zum Teil kennt, kennt man ja diese ganzen Fressen nicht von den Nazis. Das kennt man vielleicht so in der eigenen Stadt oder im eigenen Ort, wo man verortet ist. Aber irgendwo außerhalb ist man ja davon abhängig, dass die Leute vor Ort Sachen auf dem Schirm haben. Und das sind schon Gespräche, die wir jetzt mehr führen als früher.
Worauf bist du besonders stolz, wen ihr da zusammengeholt habt?
Also besonders stolz bin ich auf die Bands, die eigentlich noch nicht so viel Reichweite haben, die wir quasi so durch Recherchen und so rumfragen, wer kennt sich eigentlich gerade aus oder was geht gerade so, rausgefunden haben und reingehört haben und die damit selber so auch kennengelernt haben. Also sowas wie Neon aus Jena oder Ava aus Plauen. Das sind halt so Sachen, die wir vorher selber noch nicht kannten, die halt noch nicht so eine riesen Reichweite haben, wie jetzt zum Beispiel andere Bands auf dem Sampler. Und da sind wir ganz froh drüber, dass wir so Projekte auch gefunden haben.
Jetzt habt ihr dieses Album digital, kann man kaufen. Du hast es vorhin auch schon erwähnt. Das Geld ist geplant, in Projekte zu stecken. Habt ihr schon konkrete, die ihr damit unterstützen wollt?
Also wir haben die Entscheidungen darüber, welche Projekte da gerade Unterstützung brauchen, bei Böse und Gemein gelassen, weil Böse und Gemein einfach eine Organisation ist, die sich ja vor Ort auskennt, also die in Sachsen agiert an mehreren Stellen und deswegen haben wir das quasi da übergeben. Wir haben uns dafür auch entschieden, jetzt nicht eine Liste zu führen, die wir online stellen, wer jetzt irgendwie unterstützt wird durch den Soli-Sampler, weil wir es nicht für schlau halten, sondern eine fertige Liste von feministisch-antifaschistisch agierenden Gruppen online zu stellen, damit die Polizei und die Nazis sich darüber freuen, jetzt so eine hübsche Liste zu haben. Aber allgemein kann man dazu sagen, dass es Gruppen sind, die vor Ort wirklich Handarbeit machen, also die versuchen, Gruppen aufrechtzuerhalten, die sich gegen Repressionen wehren müssen, die Angriffe erleben müssen und weiter irgendwie die Strukturen, die sie da aufrechterhalten, weiterzuführen zu können. Und die bekommen das Geld. Ich glaube, wenn man so in MacPom, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Sachsen unterwegs ist in solchen Strukturen, dann werden die Leute, glaube ich, schon wissen, wo das hingeht.
Also ich kenne so ein bisschen das Gefühl, wenn man so ein Projekt hat und dann ist es draußen, das ist ein gutes Gefühl, ne? Und es gibt einem ja auch so eine Handlungsfähigkeit wieder, ne? Also ihr tut was, da ist was entstanden. Ich nehme mal an, das gibt auch schon die ersten Downloads. Wie sieht es da so aus?
Mhm. Ja? Hm? Ja. Also das wird auf jeden Fall fleißig gedownloadet, es wird fleißig geteilt von den Leuten, um darauf aufmerksam zu machen. Es wird, also man kann den Sampler ja auch einfach for free sich anhören. Das haben wir gemacht, weil wir dachten, es ist auch wichtig, dass die Leute, die vielleicht kein Geld über haben, um was zu spenden, sich das auch anhören können. Aber es soll halt quasi trotzdem Leute anregen, die 10 Euro oder mehr, die man dafür bezahlen muss, um das runterzuladen, dass sie das dann auch machen.
Ihr habt jetzt was getan. Ich kann mir vorstellen, die Projekte, die wir jetzt hier nicht benannt haben, die haben vielleicht, weil sie immer zukämpfen müssen, nochmal ein ganz anderes Gefühl und fühlen sich da ein bisschen ohnmächtig. Was kannst du denn so Leuten oder solchen Projekten mitgeben, um die zu supporten und zu sagen, eure Arbeit ist wichtig?
Ich würde das gerne anders beantworten. Ich glaube, was dabei immer wichtiger wird, ist so dieses, so ein solidarisches Gefühl mehr auch zu schaffen und zu forcieren unter den Gruppen. Ich glaube, viele, die gerade die Möglichkeiten haben und gerade die Energie haben, die stecken das ja auch irgendwie da rein und fühlen sich dann aber vielleicht auch oft einfach alleine gelassen, ne? Weil andere, die vielleicht nicht können, weil sie gerade keine Kapazitäten oder Ressourcen haben dazu, vielleicht nicht dabei sind. Und ich glaube, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sowas zu unterstützen. Also man muss jetzt nicht selber durch die Straßen laufen und Nazis verkloppen. Man kann aber vielleicht zum Beispiel Geld spenden. Man kann irgendwie gucken, dass man Care-Arbeit macht für die Leute, die gegen rechts kämpfen. Man kann versuchen, Geld zu spenden, sich zu informieren. Vielleicht auch so kleinteilige Sachen machen, wie mal im eigenen Familien- und Freundinnenkreis mal ein bisschen auszumisten und zu sagen, so ey, ich weiß ganz genau, dass du die und die Haltung hast. Ich kann das einfach, wir sind in einer Zeit, ich kann das gerade nicht mehr ertragen. Wir müssen da jetzt drüber reden. Also ne, dass man selber so vor der eigenen Tür auch irgendwie so anfängt, mehr zu kehren und aufhört, so wegzuhören. Und dabei halt aber auch solidarisch mit anderen zu sein und auch irgendwie lieb zu sich selber zu sein. Weil ich glaube, überfordernd ist es für alle. Ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, ne, dass es halt viele verschiedene Möglichkeiten und Wege gibt. Und dass Leute sich nicht entmutigen lassen sollten. Weil wie du meinst, die Schlacht quasi ist noch nicht verloren. Und wenn wir weiterhin in einer emanzipatorischen, gerechten Gesellschaft leben müssen, dann gibt es viele Wege, das zu machen, im Kleinen und im Großen. Und einfach so den Mut für alle irgendwie wünsche ich mir, dass sich da mit dem auseinanderzusetzen.
Das war der Beitrag zum Soli-Sampler für Projekte in Ostdeutschland. Und das war es auch schon wieder mit der Kontrafunksendung heute am 4. August 2024. Die nächste Live-Sendung hört ihr ja am 1.9., immer am ersten Sonntag im Monat, hier auf dem Bermuda-Funk, dem freien Radio Rhein-Neckar, in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 oder wo auch immer auf dieser schönen Welt im Livestream unter www.bermudafunk.org. Die Beiträge der heutigen Sendung könnt ihr nachhören unter www.freie-radios.net. Und ihr hört noch ein paar Takte Musik von Kalte Zeiten und das Lied, ein anderes Lied. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Programm des Bermuda-Funks.
Ich noch erleben will. Umwelt, Zerstörung, Hunger, Krieg, der Mensch ist einfach krank. Hey! Er nennt sich zivilisiert und genau das macht mir Angst. Hey! Ein nuklearer Abgrund und wir stehen dicht davor. Hey! Der Mensch als perfekter Begriff der Natur. Ich singe dieses Lied. Ich weiß, es ändert mich. Trotzdem macht es mir Spaß. Und genau das gibt's hin. Wer kann mir heute sagen, was mir morgen passiert? Und verdammt nochmal, ich weiß, was ich noch erleben will.